Bei Tatütata, das Mindset ist da mit Fee und
Elias, dem Coach im Rettungsdienst. Wir sprechen über mentale Stärke, emotionale Einsätze und den ganz normalen Wahnsinn zwischen Blaulicht und Bereitschaft.
Ihr trifft Fachwissen auf Feingefühl und Mindset auf Menschen, die täglich über sich hinauswachsen.
Direkt aus dem Einsatz für mehr Klarheit im Kopf und im Team. Dieser Podcast wird präsentiert von Magic Mick. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Tatütata, das Mindset ist da. Die zweite Runde mit Daniel Klausing.
Hallo.
Hi. Heute auch ein Thema als leitender Praxisanleiter, das du hast, wo du gerne drüber sprechen wolltest, das Thema gegenseitiges Verständnis und die Erwartungshaltung auch. Nicht nur von den Auszubildenden, sondern auch von den Praxisanleitenden. Das war wohl ein Thema von dir und ja, fang mal an. Hau raus.
Ja. Ich finde, wir müssen gerade das Praxisanleiten mal davon wegkommen, mit was für einer Erwartungshaltung wir an frische Azubis rangehen. Wir sind verwöhnt seit Beginn der Ausbildung 2016 in NRW, hatten wir viele fertige Rettungssanitäter. Meist aus eigenen Reihen. Man kannte ja die Kolleginnen und Kollegen schon und die waren fit. Und jetzt ist es so, dass wir viel mehr gerade Leute, die frisch von der Schule kommen, nehmen, die noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Medizin, Rettungsdienst hatten, die Ausbildung starten. Und wie oft höre ich dann von Kolleginnen und Kollegen, ja, der Auszubildende, die Auszubildende XY, die ist irgendwie schlecht. Da denke ich mir so, ja, aber der ist ja auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen.
Ja, also,
dann stelle ich mir die Frage, wie können wir das umstellen, dass die Leute unbefangener an so Auszubildende rangehen? Vielleicht mal, okay, der kommt gerade von der Schule, der behütet das Umfeld und kommt jetzt in den Rettungsdienst und erlebt Sachen außerhalb seines Weltbildes. Was schon anfängt mit Oma Bommelkamp mit einer hypertensiven Entgleisung. Hat er wahrscheinlich noch nie gehabt. Ja, sein Oma Bommelkamp oder seine Oma hat auch Bluthochdruck. Aber der ist erstmal überfordert. Auch mit den ganzen Eindrücken, Blaulicht und Uniform und schnell zu Patienten hin. Der Melder geht dann nachts, man wird aus dem Schlaf gerissen. Kennt der vielleicht gar nicht. Der hat vielleicht mal die Nächte durchgefeiert, aber nicht aus dem Schlaf rausgerissen und muss 100% beim Patienten abliefern. Also, ja, das ist klar, dass es Konflikte oder Konfliktpotenzial mitbringt. Weil den Leuten einfach eine neue Sache erlernen gerade. Das ist ja Ausbildung. Wir lernen neue Sachen.
Ich glaube, man muss sich so dem Job selber ein bisschen bewusst werden, was man alles macht. Also wir nehmen mal den Auszubildenden, der kommt aus der Schule, der saß in der Schule, ist nach Hause gefahren, Mittagessen, bisschen vielleicht ein paar Aufgaben im Haushalt und dann kommt man in diesen Beruf rein und dann hat man so einen Rettungswagen. Der ist erstmal 5 Tonnen schwer oder vielleicht 5,5 Tonnen und so im Durchschnitt sind so 1500 Artikel auf dem. Wenn man jede Spritze, jede Kanüle nimmt mit den Medikamenten, dann hat der 1000 Fächer, dann kommt ja nicht nur die Medizin dazu, sonst kommt ja auch der Funk dazu, dann das Fahren, dann die Einsatztaktik, dann die Krankenhäuser, dann das Verständnis zum Gesundheitssystem, die Einsatztaktik, was ist ein Notarzt, was ist ein KTW. Also alleine, wie viel auf den einwirkt. Und dann muss er noch Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie, dann gibt es noch Gesetze, die er auswendig lernen muss. Und wenn man sich selber mal überlegt, wie viel man eigentlich weiß, tagtäglich, wenn du dann zum Dienst gehst, du weißt, wie du funkst, du weißt, wie du irgendwie eine Einsatzstelle anfährst und sich das selber so ein bisschen bewusst macht und dann sagen man würde, ich meine, du fängst morgen an zu arbeiten und du wüsstest das alles nicht. Und für jeden, der im Rettungsdienst arbeitet, das ist erstmal ein Kulturschock, muss man sagen. Also man guckt ja hinter die Kulissen des Lebens. Sagt ja immer so schön, ne? Wenn du dir mal überlegst, in wie vielen verschiedenen Schlafzimmern du bist im Jahr.
Und wie viele Patienten du oben ohne siehst.
Ja. Also, oder und wie viele Gerüche.
Ja.
Du lernst immer wieder neue Gerüche kennen, ne?
Total. Ja. Total.
Und wie ist denn deine Sicht auf die Auszubildenden? Von heute, man kann die nicht pauschalisieren, aber so
genau,
auf die Ausbildung.
Es ist ja individuell zu betrachten. Der Auszubildende als Mensch, dieses Individuum ist anders. Jeder bringt eine andere Erfahrung mit, eine eigene Resilienz vielleicht, die er entwickelt hat. Da muss man die einzeln betrachten. Aber jetzt muss ich sagen, ist die Ausbildung noch sehr steif. Also wirklich, das ist so, die lernen in der Schule ihre Notfall Patienten zu behandeln. Die lernen ihre Schemata, ABCDE, Sampler, UbiQST. Und wie oft erlebe ich dann die Auszubildenden, die dann hochmotiviert gerade aus dem Block Trauma kommen zum Beispiel und dann da Polytraumaversorgung gelernt haben. Und wir fahren zu gestürzter Person und Altenheim am besten noch aus dem Bett gefallen. Und die stürmen auf den Patienten los im Primary Survey und überfallen den, machen so den Mund auf und machen die ganze Schema durch, obwohl der Patient einfach nur vielleicht vom kalten Boden aufgehoben werden möchte und gar nichts hat.
Ja.
Die Ausbildung an sich vernachlässigt die Individualität der Patienten und des Notfallbildes vielleicht, weil jede gestürzte Person ist ein Polytrauma.
Definitiv.
Ja. Und da würde ich mir mehr wünschen, dass die Schule vielleicht mal so Aspekte mit reinfließen lässt in die Ausbildung.
Ich glaube, da wird sehr viel Verantwortung auf den Rücken der Praxisanleitenden ausgetragen.
Ja.
Wir müssen die Ernsthaftigkeit des Berufes lernen und den Schritt in die Realität. Also,
genau.
Dass ein Patient nicht ein Algorithmus ist, sondern ein Patient ist ein Patient. Und die Algorithmen sind ja unsere Leitplanken. Natürlich auch unsere Richtlinien. Wir sollten uns an die halten. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und das sind so unsere Leitplanken. Und wir müssen mal gucken, dass wir halt auch viel Weg dazwischen haben. Und schauen, jeder Patient ist individuell. Jeder hat eine andere Vorerkrankung zum Beispiel. Also, wir müssen halt auch mal schauen, was ist im Rahmen des Patientenwohls, nicht im Rahmen des Algorithmus. Und da ist halt viel Last auf den Schultern der Praxisanleitenden. Da gehört halt auch viel Schulung dazu. Und auch ein bisschen Verständnis von den Praxisanleitenden. Die fangen bei Null an und fangen mit dem Notfall an. Bei Null. Das heißt, die kennen nicht den Rettungsdienst. Und Rettungsdienst rettet durchgehend 24/7. Nur die soziale Komponente wird halt, es wird nicht so früh darauf vorbereitet. Und da kommen wir zu, wir fahren zu aller Arten von Notfällen. Von einem sozialen Notfall, der eigentlich gar nicht unsere Aufgabe in Anführungszeichen ist. Psychologischer Notfall, Kindernotfall. Und das ist nicht alles ein Notfall. Der Patient definiert den Notfall, hört man ja jetzt. Ne?
Genau,
also für ihn ist es dann ein Notfall. Nur wir müssen dann halt auch mal schauen, wo reicht es vielleicht sogar schon zu beraten.
Das habe ich ja auch schon mal so oft, erwähne ich mal sehr oft. In den Lehrbüchern der Schülerinnen und Schüler gibt es ein Kapitel Beratungsgespräche. Eines der wichtigsten Kapitel eigentlich, weil wie oft werden wir gerufen, und dann das Erste, was wir hören, ja, ich möchte mal durchgecheckt werden. Oder wie sehen Sie das? Oder ja, muss ich jetzt ins Krankenhaus? Ja oder nein? Oder reicht es, wenn ich morgen zum Hausarzt gehe? Das ist so ein Punkt so, da steht man in seinem Algorithmus und dann denkt man an die rechtliche Grundlage, die man vielleicht schon in seiner Ausbildung erlernt hat. Mit ja, nach Sozialgesetzbuch 5 muss ich ja transportieren und ja, dann nehme ich ihn lieber mit. Womit wir aber gerade das eh schon angeknackste Gesundheitssystem ja auch maßlos überfordern. Wenn wir jeden Patienten ins Krankenhaus bringen würden, der wegen einer Erkältung anruft, dann würde das System schon lange kollabiert sein. Also es kollabiert ja regelmäßig mal immer wieder. Also es kommt ja an die Grenzen mit Auslastungen, dass wir ja wirklich Krankenhäuser anfahren müssen, außerhalb des Kreises oder wir fahren 25 Kilometer in den Süden, um Patienten loszuwerden, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und das kann es ja nicht sein. Und da würde ich mir auch dann nochmal erstmal rechtlich wünschen, dass wir sagen können, okay, wir können auch Patienten sicher beraten und auch sicher zu Hause lassen. Und dann muss das natürlich auch in der Ausbildung auch beigebracht werden. Ja, also klar, vieles basiert auf Erfahrung. Ja, wenn wir bei der Mangelzeit gerade als frische Assistenten zurückdenken, oft haben wir uns unsicher gefühlt, haben Notarzt nachalarmiert, ja, wo wir jetzt drüber lachen und denken.
Ich hätte mir lieber selber eine RTW nachgeholt, als ich an dieser
Stelle. Richtig, ja. Das ist so, Sicherheit wächst aus Routine. Aber warum kann ich in der Schule schon anfangen, den Leuten Sicherheit zu geben? Oder auch gesetzlich den Auszubildenden Sicherheit zu geben? Weil das macht schon viel weg. Ich nehme mal gerne das Beispiel Ortskunde. Wenn ich nicht weiß, wo ich hinfahren muss, dann macht das Stress schon auf der Anfahrt. Und dann habe ich Stress, dann geht es schon recht schief. Habe ich mit Sicherheit, ich kenne mich beim Einsatzgebiet aus, weiß, okay, Straße, Hochhausstraße X geht von der und der Straße ab. Das ist entspannt. Dann weiß ich, wie ich fahren muss. Ich weiß auch, wenn die Straße gesperrt sein sollte, die ich sonst immer fahre, wie ich umfahren kann. Dann bin ich ruhig und habe eine Sicherheit. Und das macht dann auch das Handeln des Auszubildenden, schrägstrich des späteren Notfallsanitäters, Notfallsanitäterinnen auch viel besser.
Was würdest du den Auszubildenden oder Menschen, die die Ausbildung machen wollen, raten, wenn die anfangen, dass der, ja, dieser Realitätsschock nicht so stark ist? Also wie würdest du da rangehen? Was würdest du empfehlen? Man entschließt sich zum Beispiel zu der Ausbildung oder man fängt gerade mit der an.
Ich meine, man hört ja oft von den Kolleginnen und Kollegen, sucht einen anderen Job, sucht einen vernünftigen Job. Das ist
Ja.
aber eigentlich falsch, weil der Job ist ja vernünftig. Es ist ein toller Job, man kann gutes Geld verdienen, man hat viele Freiheiten, auch wenn er im Dienst ist. Ja, man hat viel zwischen Einsätzen, man kann viel lachen. Ich glaube, man müsste den angehenden Notfallsanitäterinnen vielleicht die Chance geben, viel eher auch mal den 24-Stunden-Dienst kennenzulernen. Ja, weil bisher ist es so, die fangen an, gehen 3 Tage auf die Rettungswache, wo sie dann die Klamotten bekommen, Unterweisungen, Einweisungen. Dann ist es so bei uns, ich fahre mit denen dann durch das ganze Kreisgebiet, zeige denen die Krankenhäuser und Wachen. Dann sind die einen Monat in der Schule, einen Monat im Krankenhaus und kommen dann erst wieder.
Ja.
Und das sind schon 3 Monate von der Probezeit, wo sie, oder 2 Monate, wo sie nicht mal die Chance hatten, den Rettungsdienst kennenzulernen, sondern sie haben nur mal die Wache gesehen, sie haben in der Schule was gehört zum Thema und waren im Krankenhaus und haben dann da vielleicht ihr Pflegepraktikum gemacht oder waren vielleicht in der Ambulanz und waren auch da völlig überfordert, weil sie ja nun vielleicht noch gar keine Berührungspunkte hatten. Ob man da vielleicht arbeiten sollte mit Hospitation im Vorfeld, dass man das ermöglicht, das bin ich selber gerade mal fragen, wie ich das jetzt auf die Schnelle beantworten soll. Also das ist ein Prozess, da muss ich wirklich drüber nachdenken. Da müssen wir drüber nachdenken.
Wie siehst du es von der anderen Seite? Also jetzt so die Praxisanleitenden, die sagen, boah, wie du gerade eben am Anfang angesprochen hast, die haben jetzt, ja, der kann nichts oder der kann immer noch nicht rückwärts fahren, dass sie vielleicht auch so, oder ach, der lernt auf der Wache nicht. Also das ist auch immer, ich glaube, da ist gar kein Verständnis da von Außenstehenden, dass die, wie du gerade gesagt, die ersten 3 Monate sind die nur on Tour, Schule, dann kriegen die ihre Klamotten, dann müssen die Unterweisungen, dann müssen die ins Krankenhauspraktikum, dann wieder in den Schulblock, dann wieder ins Krankenhauspraktikum, dann in die verschiedenen Abteilungen im Krankenhaus noch. Dann ist noch der Praktikumsplatz Stress, weil kein Krankenhaus nimmt mehr NotfallsanitäterInnen, Praktikanten. Und das ist ja auch Riesenstress. Was würdest du den Kollegen, die dann auf der Wache sind und sagen, boah, jetzt sitzt er auf der Couch, mal so ein bisschen mitgeben, dass sie so eine Perspektive haben?
Also ich würde erstmal viel, viel weiter vorne anfangen, dass die Ausbildung des Praxisanleiters auch mal überdacht werden muss, weil man lernt, zumindest war es bei mir im Kurs so, ich habe das Notsanngesetz von oben bis unten gelesen, dann habe ich zwei Methoden der Anleitung erlernt. Der Four-Step-Approach war so der wichtigste, der aber auch schon seit Jahren ja eigentlich veraltet ist. Das macht man gar nicht mehr. Aber das war so damals so das Nonplusultra, das hat man uns eingeprügelt. Und dann habe ich, das ist auch hängen geblieben, im Video gesehen über den Rettungsdienst in Mexiko und in Persien. Ja, wo ich denke so, ja, das soll mich als Praxisanleiter vorbereiten mit frischen jungen Leuten, die keine Berührungspunkte mit dem Rettungsdienst hatten, was beizubringen. Also da muss sich was ändern. Und was ich den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt an der Wache sind, mitgeben kann, ist vielleicht mal einfach in die Lage versetzen, wer ist denn mein Auszubildender, mein Auszubildende? Was ist der Background? Kommt er von zu Hause, aus der Schule, hat er schon Vorerfahrung? Also sieht man vielleicht im Vorfeld, schon bevor der erste Kontakt mit dem Auszubildenden stattfindet, sich mit dem mal zu befassen, Lebenslauf lesen, das Anschreiben. Ich meine, machen Sie sich jetzt vor, wir alle kennen Anschreiben. Das sind so, ChatGPT, schreibt mir mal ein
Der schaue mir
Bewerbungsanschreiben
Bewerbung.
und
Hier ist der Link von der Wache, wo ich mich bewerbe.
genau, ja. Und das kann das natürlich auch nicht sein, aber vielleicht im Rahmen von einer Hospitation, oder dass man die Leute, bevor die Ausbildung anfängt, mal einlädt und sagt, komm, wir lernen uns mal kennen, trinken Kaffee, wir stecken selber Lernziele fest. Weil klar, Notfallsanitäter-Ausbildung ist das große Ziel. Ne, am Ende will man Notfallsanitäter sein nach der Ausbildung. Man kann individuelle Lernziele abstecken und vielleicht auch Spielregeln auf beiden Seiten, dass man sagt, okay, ich würde mir wünschen, dass du, wenn du auf der Wache bist, von 8 bis 16 Uhr, wenn keine Einsätze sind, mir einmal im Monat eine Ausarbeitung fertig machst von 2 DIN-A4-Seiten. Das ist machbar. Ja, also, über ein Thema, was ich dir dann an dem Tag sage. Also kann auch der Auszubildende sagen, ich wünsche mir, dass du in einer freien Zeit mit mir mal das Auto durchgehst oder ein paar Skills machst oder SAAs besprichst und sowas. Also ich glaube, dass man da im Vorfeld mit den als Praxisanleiter und Ausbildende sich mal zusammensetzt und einen gemeinsamen Weg erarbeitet. Ich glaube, das würde das schon viel wegnehmen von dem, der macht ja gar nichts. Dann lernt man ja auch kennen und das Denken vielleicht dieser Person.
Müssen wir auf die Zeit gucken. Tatsächlich, Zeit ist zu Ende. Das ist auch wieder ein Thema, wo du vielleicht nochmal vorbeikommen solltest.
Wenn ich darf, gerne.
Ja, immer. Also ab und zu müsste ich schlafen oder was essen, aber du kannst gerne zum Essen kommen dann. Ja, danke fürs Zuhören, Zuschauen, Kommentieren, Liken und wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt.
Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Buche uns als Honorardozenten oder Coaches. Mehr Informationen dazu findet ihr auf www.raya-rescue.de. Schaut auch in unserem Online-Shop vorbei, wo es hilfreiche Leitfäden, Bücher und vieles mehr für euch gibt. Folgt uns auf Instagram und allen gängigen Social-Media-Plattformen für weitere Impulse. Bis zur nächsten Folge. Unterstützt wird der Podcast von Magic Mike.